So, heute Morgen möchte ich noch ein paar Dinge hinzufügen zu praktisch den Dingen, die wir auf diesem Betrieb bisher betrachtet haben oder auch praktiziert haben. Und zwar habe ich mir gedacht, vielleicht noch ein paar Worte zu sagen zu dem Zusammenhang mit den Brahma-Viharas, also den himmlischen oder göttlichen Verweilungszuständen, wie sie genannt werden, was wir jeden Morgen ja rezitiert haben hier. Und vielleicht diejenigen von euch, die nicht so vertraut sind damit, mögen sich auch gefragt haben, was das bedeutet, diese Übersetzung, vor allem diese unglaublich überschwängliche Übersetzung fast. Ne? Es geht fast so ins Übermenschliche, wenn man sich so überlegt, wozu man da aufgefolgt ist, ne? Also diese Strahlung in alle Himmelsrichtungen zu senden, dann, dass diese Strahlung von Meter rein und unbegrenzt sein soll, unbeschränkt. Und man fragt sich dann manchmal, ja, ich armes kleines Würstchen, wie soll ich da nur so in der Lage sein, so etwas zu tun? Ne? Also wir antworten sehr oft natürlich dann von der Ego-Ebene darauf und vergessen, dass es natürlich auch in der Entwicklung von den Brahma-Viharas um eben genau das geht, um einen Entwicklungsprozess. Ne? Dass man anfängt mit kleinem Saatgut, das man einpflanzt, eben in diesem Sinne. Der Nährboden ist also ganz konkret unser eigenes Herz. Und dann hoffentlich, wenn man immer schön gießt und Sonnenschein hat, Licht genug und die nötigen Nährstoffe, dann kann diese Saat aufgehen. Und genau wie in der Natur, ne, wenn man will, das schöne Blümchen wachsen auf unserem Balkon da draußen, ist nur aufgrund der Tatsache, dass einige mitfühlende Wesen hier da jeden Tag hingehen und es immer schön wässern. Und dass die Sonne auch recht häufig geschienen hat in diesem Land, deswegen haben wir diese üppige Blumenpracht da. Ne, die zeigen das recht immer richtig dankbar. Unser Herz ist auch dankbar, ne, wenn wir unser Herz den nötigen natürlich nicht den mehr Boden geben, sondern eben auch fürs Bewässern und für genügend Licht sorgen. In dieses Wort Vihara übrigens, einige von euch ist es bestimmt aufgefallen, dass manchmal Klöster Viharas bezeichnet werden. Es gibt die Anandja Vihara oder Metta Vihara in Deutschland und in vielen anderen Ländern gibt es auch Viharas. Das sind also in der buddhistischen Sprache einfach hat das Anwendung gefunden für Zentren oder Klöster. Und ursprünglich eigentlich ist es von Pali her einfach ein Ort, an dem man verweilt. Ne? Deswegen sagt man eben Verweilungszustände, himmlische göttliche Verweilungszustände. Und Brahma ist ein göttliches Wesen, in diesem Falle eines so der höheren Etagen. Der buddhistische Götterpantheon ist ja riesig. Es sind unheimlich viele Gottheiten, Wesenheiten, die über unheimlich lange Lebenszeiten verfügen. Das ist also erstmal diejenigen, es sind so glaube ich sechs Götterhimmel, die noch in der Sinnessphäre so in Verbindung stehen, wo noch Sinneseindrücke sehr eine Rolle spielen. Aber selbst die haben schon dann in höchsten Sphären über 9 Billionen Jahre Lebenszeiten. Und dann kommt man so in die Brahma-Welten hinein, da spielt also die Sinnestätigkeit, so wie wir das erleben, keine Rolle mehr. Da geht es also rein um das Geistige, die geistigen Bereiche. Und dort eben ist Brahma einer der Bosse in einem dieser Himmel. Und Brahma, dem geht es also eigentlich sehr, sehr gut. Also der hat eben mit grobstofflichem Sinnesbegehren eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und vor allen Dingen auch überhaupt nichts mehr mit Aversion, Ärger, Hass, Abneigung, alles ist erledigt, passé. Nur ein kleines Dilemma ist in seinem Leben, wo er ne, zig Weltalter erlebt. Also das Weltalter sind unglaublich lange Zeiträume, die wir uns gar nicht vorstellen können. Irgendwann eben geht ihm auf, dass also dieses Leben ebenfalls vergänglich ist. Ne, dass es nicht ein Leben ist, was praktisch so gleichzusetzen ist oder gleichzusetzen wäre mit Nibbana, also dem ungeschaffenen, ungeborenen und geworden, so wie es der Buddha beschrieben hat, das Ziel also der Dhamma-Praxis, sondern ist immer noch im Daseinskreislauf, ne? Sind immer noch in der bedingten Welt, sind immer noch Ursachen und Wirkungen, wie die Robert gestern sprach, im Gange. Selbst wenn man in den schönsten Brahma-Welten lebt, in den höchsten Himmeln und sich der fantastischsten Zustände erfreut, auf die gelassenste Art und Weise, ohne jegliche Euphorie, völlig entspannt und im tiefsten Gleichmut, trotzdem, es kann sich wieder ändern. Und es wird sich wieder ändern, einfach weil es immer noch in dem Zusammenhang der Bedingtheiten sich befindet. Auf der anderen Seite natürlich können wir sagen, gut, also bedingt schön und gut, aber nicht schlecht. Also ich hätte schon gerne ein bisschen was davon. Ne? Das würde mir schon ganz gut gefallen. Also in diesem Brahma-Himmel wenigstens ein volles Leben, eine volle Lebensspanne zu verbringen. Einfach mal zu schauen, wie sich das anfühlt, ne? So Äonen, Weltaltern da im Brahma-Himmel zu sitzen und mit all diesen groben Eindrücken der Sinnessphäre nichts mehr zu tun zu haben. Ne? Man hat keinen grobstofflichen Körper, man muss braucht nicht zu essen und verdauen und auf die Toilette gehen, sich duschen und waschen und den Körperübungen machen und Tai Chi und Yoga und Jogging und Nordic Walking. Und es fällt alles flach. Ne? Oh, was eine Erleichterung. Ne? Den ganzen Mühsal, sie haben mit dem Körper, ist nicht da. Ne? Und wir können das vielleicht am ehesten, wenn das vielleicht für manche von euch unverständlich klingt, uns am ehesten nahe bringen, wie oder ein Gespür dafür kriegen, was das ist, wenn wir zum Beispiel die beste Meditation uns vorstellen, die wir jemals gehabt haben. Ne? Die wirklich allerbeste Meditation, wo wirklich überhaupt keine Störung da war. Weder äußerlich noch innerlich. Niemand gehustet oder geraschelt oder sonst irgendwelche komischen Geräusche von sich gegeben. Und selbst wenn jemand gehustet und geraschelt hätte, das hätte uns überhaupt nicht gestört, weil wir in so einem tiefen inneren Frieden und in solcher klaren Präsenz verwaltet uns hätte. Einfach, ne, es wäre wie Wasser auf dem Entenrücken einfach abgeprallt. Und das ungefähr so ist so der Zustand von Brahma, ne, so ungefähr in dieser Erhabenheit. Brahma ist auch ein erhabener Zustand, in dem Brahma verweilt. Aber wie gesagt, dann eben das Manko an diesem Seinszustand ist dessen Vergänglichkeit. Und irgendwann wird auch den erhabensten Göttern bewusst, dass sie also nur vorübergehend da sind. Und dann geht eben nach dem Gesetz der Kausalität wieder eine neue Runde irgendwo anders los. Und dann also irgendwann werden sie sich wieder gröbere Eindrücke bewusst, subtilere Eindrücke vielleicht, als wir es gewohnt sind aus der Sinnesphäre, aber sie kriegen so langsam wieder ein Gespür dafür, aha, es fängt an sich zu verändern, ne? Es bleibt nicht so, wie es ist. Und eben nach dem Gesetz der geschaffenen Taten und der entsprechenden Resultate ist dann eine Wiederverkörperung in einem anderen Himmel, aber auch durchaus, es kann auch wieder nach unten gehen, ne? In der buddhistischen Kosmologie spricht man also von einem Auf und Ab im Daseinskreislauf, je nach unserem Schaffsal sozusagen. Also man kann vom Himmel auch mal wieder ein paar Etagen nach unten gehen oder von den unteren Etagen plötzlich nach oben gehen. Das ist ähnlich wie dieses Kinderspiel. Ne? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. In Englisch heißt es Snakes and Ladders. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist ein ganz einfaches Spiel, wo man einfach an einem kleinen Mensch ärgerlich Steinchen an einer Reihe von Zahlen vorbei muss und dann irgendwann kommt ein Zielpunkt, dann hat man gewonnen sozusagen. Und es ist eben so, dass man aber immer wieder auf dem Weg entweder auf eine Leiter oder auf eine Schlange trifft, den Schwanz einer Schlange. Und bei der Schlange geht es dann nach unten, nach dem Schlangenrücken gleitet man dann nach unten und wenn man an die unterste Etage einer Leiter kommt, geht es nach oben. Und so ähnlich kann man sich, das ist eine sehr schöne Analogie für den Daseinskreislauf, das ist also aufgrund nicht von Zufällen, sondern aufgrund von konkreten, ganz konkreten Dingen, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben, eben dann diese verschiedenen Kurven nimmt. Aber hier jetzt in der konkreten Anwendung Brahma Vihara, wir brauchen da also nicht von vornherein von diesen erhabensten Plätzen auszugehen, jetzt in uns selbst, um uns jetzt Brahma anzugleichen, ne? Um seine, die Erhabenheit seiner Glücksgefühle und seines unermesslichen Metas nachzuvollziehen, sondern wir fangen natürlich dort an, wo wir sind. Und deswegen hat also in der buddhistischen Geistesschulung sowohl die methodische Praxis von Metta, Metta Bhavana, seinen Platz, als auch die Haltung, die wir haben im täglichen Leben, die Grundhaltung, mit der wir also der Vielfalt der Sinneseindrücke, der Begegnungen mit anderen Menschen, Umständen, mit denen wir da in Kontakt kommen. Und da geht es natürlich nicht erstmal im ersten, zuallererst um erhabenste Zustände, sondern um ganz normale Angelegenheiten, ne? Wenn wir aufgefordert sind, mit Metta der Welt, den Umständen zu begegnen. Und zuallererst natürlich geht es bei uns selbst los, wie ich das in Meditationsanleitung noch immer wieder angedeutet habe. Wir beginnen dort, wo die ersten Spuren von Unwirschheit, von Irritation, so leichte Spuren von Negativität auftreten. Da begegnen wir also der Metapraxis. Das ist der Beginn der Metapraxis dort, wo es unmittelbar entsteht. Und die realistische Haltung dafür ist eben nicht gleich diesen fortführenden Reaktionen und Gedanken zu folgen, also den Emotionen, die sich sehr schnell aufbauen. Wenn man Irritation, Negativität, Aversion nicht checkt, dann geht das sehr schnell eben in eine handfeste Emotion hinein, und ehe man sich versieht, hat man ein Riesengebäude errichtet aus Abneigung und Hass. Ne? Bis zum Hass kann das gehen. Diese Spirale, ich denke, die könnt ihr bestimmt alle nachvollziehen, auch wenn es manchmal eben nicht nachvollziehbar ist und wir meistens gleich mit dem Endprodukt uns konfrontiert sehen. Wir sind mittendrin in einer immens starken reaktiven Haltung, also in einem Hassgefühl, in einem Ärger oder so, und wissen gar nicht so richtig, ne, wann das eigentlich angefangen hat. Und dafür eben, da hilft eben auch die methodische Unterstützung, um uns dieses Prozessgeschehen wieder klarer zu machen. Ne? Wo fangen die Dinge an? Wo nehmen die Dinge ihren Ursprung? Wo geht die Saat eben jetzt, die negative Saat, auf in unserem Herzen? Ne? Was sind da die Entstehungsbedingungen? Und wie antworte ich darauf? Und ich denke, das ist gar keine so unrealistische Erwartung, das zu tun. Es ist ein unmittelbarer Einstieg, den wir haben können, ohne dass wir uns jetzt unter Druck setzen mit der Forderung, die wir sehr oft natürlich an uns selbst stellen. Ja, ich sollte mehr Metta haben und natürlich, ich sollte auch mehr Metta praktizieren und so weiter. Selbst solche Dinge, die durchaus schöne und wunderbare Ideen sind, können zu einem Akt der Unfreundlichkeit uns selbst gegenüber werden. Wir setzen uns da unter Druck. Und was sehr oft passiert, wenn wir uns unter Druck setzen und auf diese Art und Weise so leicht unfreundliche Tendenzen zeigen, ist, dass sich wieder durch die Hintertür neue Negativität einschleicht. Also das erfordert sehr viel Sorgfalt und sehr viel genaues Hinschauen, Hinfühlen in die Dynamiken unseres Geistes, um auch die feineren Strukturen zu entdecken, die dazu führen, dass wir irgendwie mit uns im Hader sind, irgendwie mit uns nicht ganz im Reinen sind. Und daneben eine der Qualitäten, für die Metta eben bekannt ist und wo auch immer wieder hingewiesen ist, ist dieses Vorbehaltlose, diese vorbehaltlose Zuwendung, also ohne Zurückhaltung, ohne Wenn und Aber. Das betrifft natürlich in erster Linie auch mal uns selbst, ne? Dass wir uns selbst in erster Linie die vorbehaltlose Zuwendung geben können. Und da merken wir natürlich sehr schnell, dass oft dann dieses Aber auftaucht, ne? Aber angesichts all meiner Unvollkommenheiten und Dinge, mit denen ich noch im Reinen bin, wie kann ich das tun? Das ist doch unmöglich, ne? Ich kann doch nicht so tun, als ob das nicht da wäre, ne? Es ist doch alles da. Ne? Ich habe zunächst sowieso nicht genug Metta, ne? Dann bin ich zu ungeduldig, ne? Ich neige zu Eifersucht und Neid, dann zu Besitzansprüchen in Beziehungen. Ich habe noch viele, viele andere Dinge, die ich aufzählen könnte, eine unendliche Palette. Und das natürlich wieder, wenn wir wirklich bemerken, was wir da tun, merken wir, dass uns das gar nicht weiterbringt, dass es uns unglücklich macht, dass es uns in eine Starre hineinführt, wo wir einfach in dieser Negativspirale sind. Und Metta hat also den Sinn und Zweck, diese Negativspirale wenigstens erstmal anzuhalten, ne? Dass wir wenigstens erstmal sehen, was wir da tun. Und dann also, wenn wir eine Haltung eingerichtet haben in uns, also eine Haltung, in der wir verweilen können, in der wir uns auch wohlfühlen können. Ne? Eine Vihara ist ein Platz, wo wir zu Hause sind, wo wir uns wohlfühlen. Dass also die Metta-Haltung praktisch etwas ist, fast eine Selbstverständlichkeit, ne? Gar nichts irgendwie besonders Erhabenes und Glorreiches, sondern wir antworten unmittelbar auf Umstände mit Metta vom Herzen her. Ja, und wie gesagt, es ist eben nicht ein sich etwas vormachen und übertünchen mit Zuckerguss der Erfahrungen, sondern einfach dieses, ne, sehr genaue Hinspielen. Aha, ne, da sehe ich, wie so ein kleines Saatkörnchen von Aversion beginnt, sich bemerkbar zu machen. Und wir geben dem einfach keinen neuen Nährstoff. Ne. Diesen Dingen entziehen wir den Nährboden und den Nährstoff. Denn das nährt uns nicht. Das nährt höchstens eben diese Negativität, die Kilesa, die werden genährt, die werden stärker. In der Naturanalogie würde man sagen, das Unkraut, ne? Das nimmt überhand, das wächst und bedeckt den Garten und man sieht die Blümchen gar nicht mehr. Ne? Das ist alles überwuchert. Wenn man einen Garten gesehen hat, den man 2 Jahre lang nicht gehegt hat, der kann das vielleicht sehr gut sich bildlich auch vorstellen, ne? Was das Resultat ist. Und so ähnlich wird unser Herz überwuchert von diesen negativen Tendenzen. Und die Blumen der Freundlichkeit, der liebevollen Zuwendung und so weiter, die sind überhaupt nicht sichtbar. Und dann natürlich sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich da wir ja von Bhavana sprechen, von Entwicklung, Entfaltung, dass Metta etwas ist, was wir entfalten, dass man natürlich auch dann in weitere Stadien hineinkommt, der Entwicklung von Freundlichkeit, liebevoller Zuwendung. Es ist nicht nur unbedingt jetzt das unmittelbare Checken ist der Negativität und sich davon enthalten, dem etwas hinzuzufügen oder darauf wiederum zu reagieren von Negativität, sondern dass wir das durchaus auch weitertragen können, sehen können. Also Metta hat nicht nur diese Ausdehnungsqualität, diese expansive Qualität, die bis ins Unermessliche geht, wie es ja in dem Chanting erwähnt ist, ne? Wo man, da heißt es immer so schön, die Barrieren durchbricht. Es geht auch jenseits jeglicher Barrieren. Und was sind die Barrieren? Die Barrieren sind in erster Linie natürlich dieses Auswählen, ne? Wer zum Beispiel es wert ist, dass ich ihm mit meinem Metta begegne. Wir suchen aus. Ne? Die Nächsten, unsere nächsten lieben Freunde, Partner, Verwandte und so weiter, Ehepartner, Kinder, da mag das noch ganz okay sein und möglich sein, aber dann kommen es geht vielleicht schon bei der Familie los, ne? Schon die Eltern oder irgendwelche Onkel und Tanten, die Schwiegermutter, Schwiegervater, wo es nicht etwas schwieriger wird. Ne? Und das Spektrum wird weiter ausgedehnt, auf Menschen, die uns nicht so nahe stehen und dann bis hin zu denjenigen, die echt schwierig sind, wo wir wirklich Probleme haben, überhaupt einen winzigen, freundlichen Gedanken zu hegen. Und das ist damit gemeint, also die Barrieren zu durchbrechen. Und natürlich dieser Ausdruck durchbrechen suggeriert wieder Gewalt und Brechstange und Hammer und Brechstange und so weiter. Das ist natürlich nicht möglich, ne? Mit der Brechstange in so einer Praxis vorzugehen, ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber trotzdem, vielleicht wäre Überwinden besser, ne? Diese Barrieren zu überwinden, die das impulsive Herz hat, was einfach nur den leichtesten Neigungen folgen möchte, ne? So wie es sich gerade anfühlt oder was automatisch fließt, ne? Die Liebe zu einem Menschen, den wir einfach im herkömmlichen Sinne lieben, zum Beispiel einen Ehepartner. Vorausgesetzt, es läuft noch gut in der Ehe natürlich. Anfangsstadium, das Verliebtheitsstadium, nehmen wir das mal als Beispiel. Ne? Da ist es nicht sehr schwierig, ne? Liebe zu generieren, das ist wie Automatik. Ne? Man fühlt sich getragen, es fließt und man braucht sich überhaupt nicht anzustrengen. Wer denkt an Anstrengung? Habt ihr schon mal an Anstrengung gedacht, als ihr euch verliebt habt? Habt ihr euch anstrengen müssen, euch zu verlieben? Das ist nicht nötig, ne? Anstrengung beim Verlieben, es passiert einfach. Deswegen ist das für uns ja auch so, für uns Menschen so schön und einladend, ne? Wenn man sich verliebt. Einfach, man braucht nichts zu tun, man sitzt einfach so ein Rolls Royce, ne? Gepolstert mit tollster Musik und alle Sinneseindrücke sind irgendwie, leuchten irgendwie und stehen in einem besonderen Licht. Ne? Die Welt ist in rosa-rot getaucht und cruisen so dahin. Aber wie lange hält das vor? Ne? Wir alle wissen auch, wenn wir so etwas schon mal erlebt haben, das ist nicht das höchstens. Im besten Sinne könnte es so ein sinnlicher Brahma-Himmel sein, ne? In dem wir dann dahin cruisen, wo uns eine Weile lang nichts stört. Aber dann kommen doch die ersten Anzeichen, dass das eben auch eine vorübergehende Phase ist. Ne? Eine Zeitspanne, die durchaus schön angenehm ist, aber die dann auch sich verändert. Das heißt also in der Metta, deswegen sagt man auch in der Metta-Praxis, dass also vor allen Dingen ein Mensch, ein Partner oder Partnerin, zu dem man bereits Anhaftungen entwickelt hat, und solche Dinge sind ja oft das Resultat einer weltlichen Liebe, einer Verbindung, wo sexuelle Aspekte mit drin sind, ist auch immer ein Anhaftungsaspekt mit drin. Und der Buddha weist darauf hin, dass man also dann aufpassen muss. Ne? Dass diese Liebe, die anhaftende Liebe, der nahe Feind ist von Metta. Der nahe Feind, was das besagt ist, also das sieht so aus wie Metta, aber es ist nicht das Gleiche, es ist was anderes. Ne? Weil eben Anhaftungen mit reinspielen. Und jetzt sollte man natürlich nicht den falschen Schluss ziehen und sagen, ja, man sollte sich jetzt auf keinen Fall verlieben oder so. Wer schafft das auch, ne? Wer schafft das auch? Wer möchte das überhaupt? Und ist auch nicht damit gemeint, dass man sich Gewalt antut und sich jetzt irgendwie mit aller Macht davon enthält, also diesem nahen Feind zu begegnen. Selbst für Menschen, die sich also, sagen wir mal, für das Klosterleben entschieden haben, ne? Da kann es durchaus auch noch Annäherung geben an diesen nahen Feind, wo man also einfach nur so diesen, es war vielleicht jetzt nicht die sinnliche Liebe in seinen letzten Nuancen, wird natürlich da nicht gepflegt und ausgelebt, aber es gibt auch Neigungen, ne? Menschen, die einem einfach mühelos nahestehen und zu denen man hinneigt, wo man überhaupt keine Schwierigkeit hat, Metta zu entwickeln. Das fließt einfach aus Automatik. Das ist weniger fatal, aber es ist immer noch eigentlich dasselbe. Es ist einfach, ne, etwas, was da brauchen wir nicht zu entwickeln und zu pflegen. Ne? Das läuft auf Automatik. Wir sollten eher dahin schauen, wo vielleicht so Widerstände auftreten, wo es ein bisschen hakt und hapert, wo wir zögern, so im mindesten Fall, ne, zaghaft sind. Dass wir da versuchen herauszufinden, ne, wie lässt sich auch Metta auf diese Personen, in Richtung dieser Personen ausstrahlen, die eben für uns eher eine Herausforderung sind. Und da kann diese formelle Praxis helfen, würde ich sagen. Ne. In dieser Hinsicht ist es sehr hilfreich, dass wenigstens sich in der Vorstellung schon mal in der... Ne, Praxis, wie wir sie hier gemacht haben, das durchzuspielen. Nicht, dass es nur irgendwie ein etwas Künstliches ist, es hat schon einen Niederschlag auf unsere Herzensqualität. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber es ist auch ein gewisses Vertrautmachen mit den Barrieren und den Widerständen und natürlich auch mit den darunterliegenden Gedanken, die wir haben und Einschätzungen. Wir haben ja auch Wertungen, ganz klare Wertungen, die mit der Wahrnehmung von bestimmten Menschen zusammengehen. Wenn wir jemanden ablehnen, dann haben wir unwahrscheinlich viele Argumente, warum wir den ablehnen. Ne? Dann wissen wir, das stimmt mit dem nicht, der ist immer so grob schlecht, er spricht immer so mit der spitzen Zunge oder er ist nachtragend oder versucht immer, mich irgendwie auszunutzen oder trampelt wie ein emotionaler Trampel auf meinen Gefühlen herum und so weiter. Wir haben alle möglichen Argumente, wie wir jemanden dann kategorisieren, einteilen, dass wir das bemerken. Denn wenn wir das tun, natürlich, dann manifestiert sich die Abneigung. Stattdessen ist es viel hilfreicher zu schauen und zu betrachten, was haben wir mit den Menschen, die wir ablehnen, gemeinsam. Und eine der wichtigen Dinge, die wir gemeinsam haben, ist die Bedingtheit, ne, der eigenen Muster und Neigungen, auch der negativen Tendenzen. Ne, das haben wir alle, wir haben alle negative Tendenzen, die sind natürlich in ihrem Ausdruck unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Ausdrucksweisen davon, aber grundsätzlich im Herzen haben wir alle eben noch negative Tendenzen und sind da von unserem Ausgesetztsein, unserer Prägung sehr in einem Boot. Und wir möchten ja oft gerne zum Wohle von anderen Wesen handeln, denken und fühlen und ertappen uns immer wieder dabei, dass wir das Konträre tun. Das ist eben auch ein typisches menschliches Dilemma. Ne? Wir sind da auch in einem Boot. Und auf dieser Basis, wenn man solche Gedanken pflegt, kann man auch Barrieren und Widerstände durchbrechen. Ne? Plötzlich denkt man, ja, wenn ich das so sehe, dann ist so diese Distanz, so negative Distanz, die ich nehme, gar nicht mehr so haltbar. Ist immer noch Theorie, natürlich, ist immer noch in der Vorstellungswelt. Aber vielleicht bemerkt man dann, wenn man am nächsten Tag ins Büro kommt oder zurückkommt, in ein Familientreffen, wo man antizipiert, dass der Onkel, mit dem man immer Streit hat, auch diesmal unangenehm war. Plötzlich merkt man, die andere Person lächelt einen an oder es ist irgendwie ganz anders ein Zugang auf uns. Und wir wundern uns dann, was ist mit dem passiert? Wie kommt das plötzlich? Und haben vielleicht gar nicht bemerkt, dass es vielleicht etwas mit uns zu tun hat. Warum der Onkel plötzlich lächelt oder die Sekretärin im Büro plötzlich nicht mehr so spitzzüngig ist. Ne? Weil wir in unserer Haltung, einfach in der Art und Weise, auch wie wir auf Menschen zugehen, natürlich das auch ausdrücken. Wir können nicht alles verbergen. Ne? Wir können verbergen, negativ zu sprechen und zu handeln, da können wir uns vielleicht zurückhalten und das ist ja schon gut auch. Ne? Es wird ja auch ermuntert, das zu tun. Das ist ethisch integre Lebensweise. Aber in der buddhistischen Geistesschulung kommen wir natürlich immer aufs Herz zurück. Ne? Das ist der Ursprung der Dinge. Und das können wir nicht verbergen. Ne? Wenn wir uns auch noch so Mühe geben, das gelingt uns nicht. Andere Menschen spüren das, was wirklich mit uns los ist im Herzen. Wir kriegen das mit. Und entsprechend ist natürlich der Response. Ne? Der Response des Universums kommt direkt zurück zu uns. Ein spiritueller Lehrer in Amerika meinte mal, die Welt ist so, das Universum ist eine Duplicating Machine, eine Verdopplungsmaschine. Was du reingibst, das kriegst du auch wieder zurück. Ich fand das eine sehr, sehr schöne, prägnante Ausdruck für das Dilemma, in dem wir uns befinden. Und das betrifft natürlich vor allen Dingen auch die feineren Strukturen des Geistes. Ne? Dass das, was wir aussenden, ne? Vom Geist her, vom Herzen her, dass das auf irgendeine kuriose Art und Weise auf uns zurückfällt. Natürlich macht das nicht immer Sinn für uns. Manchmal denken, also das, was ich jetzt erlebe, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendetwas mit mir zu tun hat. Ne? Jemand oder jemals so etwas ausgesendet hätte. Spielt ja auch keine Rolle. Ne? Wir brauchen da nicht groß zu überlegen, was jetzt genau woher kommt und wie das, unter welchen Umständen sich das diese Person zusammengereimt hat oder fabriziert hat. Wichtig ist, und das ist eigentlich immer wieder das Schöne, dass wir ihren eigenen Ausgangspunkt, die eigene Ausgangssituation wirklich im Visier haben. Und dann eben ist das Nähren dieser Pflanze, dieser Blume von Metta eigentlich eine Angelegenheit, die uns praktisch so zur Selbstverständlichkeit wird. Ne? Einfach weil es in diesem Leben angesagt ist und einfach das Sinnvollste ist zu tun, ne? Wenn man unnötigen Schmerz vermeiden möchte. Das ist genauso wie die Blümchen da draußen, wenn die Saison haben, dann geht man jeden Tag da raus und gibt ihnen Wasser. Ja, am Anfang denkt man vielleicht noch drüber nach, wie viel brauchen sie, wie viele Dünger und so weiter. Irgendwann ist es selbstverständlich, jeden Tag macht man das, es ist Routine. Und das Ganze blüht und gedeiht, wunderbar. Und mit dem Herzen ist es so ähnlich. Wir müssen also die unheilsamen Tendenzen, die dazu neigen, immer mit Kritiksucht, Negativität, das kann man nicht einmal ausreißen. Im Garten ist es einfach, da geht man mit dem Spaten und gut, da erinnert sich, die Wurzeln müssen mit. Das können wir uns hierbei natürlich auch denken, die Wurzeln müssen mit bei der Negativität. Aber die Wurzeln im Geist sind sehr tief und sehr subtil. Da kann man nicht einfach mit dem Spaten rangehen. Ne? Das ist ein zu grobes Instrument dafür, für die Wurzeln der Negativität im Herzen. Da brauchen wir feinere Instrumente. Und dafür haben wir dann eben diese Kombination aus Metta-Bhavana und Insight, Einsichtspraxis, um die Wurzeln zu entdecken. Und die liegen natürlich in unserer Egozentrik, die Wurzeln. In unserem Egoismus, in dieser Ich-Bezogenheit, in diesem Selbstbild, in dieser Illusion, da ist ein eigenständiges Ich, was ich beibehalten muss, verteidigen muss und ja, versuchen muss, es so gut es geht irgendwie durchs Leben zu bringen. Und Metta öffnet also diese Perspektive sehr radikal. Und es geht eben sogar dahin, dass man irgendwann eben die vollendete Stufe von Metta ist natürlich die, wo keine Barriere mehr da ist. Ne? Da sind alle Barrieren überwunden. Dann schaut man einen anderen Menschen an und man könnte sagen, man hat das Gefühl, man schaut in seine eigenen Augen. Es gibt nicht mal diesen Unterschied zwischen dir und mir. Das eigene Herz ist genauso wichtig wie das Herz von anderen Wesen. Es ist kein Unterschied mehr da. Man hat die gleiche Haltung, die gleiche Haltung des Wohlwollens, sowohl sich selbst als auch allen Wesen gegenüber. Aber das ist natürlich wiederum klar, das ist ideal. Das ist der spontane Ausfluss eines erwachten Herzens. Deswegen sagt man auch immer wieder, dass also das Herz von erleuchteten, erwachten Menschen eben spontane Verweilungsorte der Brahma-Viharas sind, in ihrem letzten Vollendung. Ne? Metta, Karuna, Upekkha und Mudita sind Ausdrucksformen eines erwachten Herzens. Und ich denke, es ist schön, das immer wieder zu hören, dass diese Perspektive da ist. Aber ich sage immer auch ganz bewusst mit Vorbehalt, dass wir das als Inspiration zu uns nehmen und nicht dann versuchen, ständig diesem Ideal jeden Tag nahe zu kommen und zu hadern, warum wir das noch nicht sind. Das wäre natürlich dann eine falsche Anwendung dieser Inspiration. Sondern dass wir natürlich den realen Boden unserer emotionalen Tatsachen finden und damit Metta. Und vor allen Dingen auch den zweiten Aspekt, der noch sehr wichtig ist, was die praktische Anwendung angeht, vor allen Dingen in unseren im sozialen Umständen, das ist Karuna, ne, das Mitgefühl. Das ist sehr, sehr ähnlich im Metta, sehr auch damit verbunden, oft in der praktischen Anwendung, wenn wir von Mitgefühl sprechen. Es geht da sehr viel auch eben um die Wendung nach außen, zur Außenwelt, beginnt natürlich, genauso wie Metta in uns, unserem eigenen Herzen. Und da geht es aber mehr um die Nuance dabei, die Verschiebung in der Nuancen ist eben, dass man vor allen Dingen sich öffnet für Schmerz. Ne? Mitgefühl ist die Öffnung Richtung Schmerz und Unangenehmen. Das beginnt dann auch hier. Ne? Wie offen bin ich für das? Man könnte jetzt Metta als Zucker, wenn man Metta als Zuckerguss benutzt, dann versucht man den Schmerz nicht zu fühlen, zu sehen. Einfach schön dick drüber, ne? Weihnachtskerzchen drauf, Licht an und dann sind also auf der Oberfläche keine Probleme da. Aber bei Karuna, da hat man dann als Richtung eben das zu fühlen, was unangenehm ist, was schmerzhaft ist. Und das ist gar nicht so leicht für viele Menschen, ne, überhaupt diese Bereitschaft zu haben. Und deswegen diese verbreitete Einstellung, gerade in unserer westlichen Welt, so nach Vergnügungssucht, Sinnensucht sozusagen, ne, diese totale Veräußerung in Objekten, Kaufsucht, Konsumsucht, Sexsucht, Drogensucht, viele der Süchte nehmen da ihren Ursprung, ne, dass man einfach nicht präzise fühlt, was man fühlt, sondern denkt an irgendetwas Äußeres, irgendeine Substanz, eine Situation, ein Mensch sogar, kann mir dieses Gefühl nehmen. Und das ist eine ganz große Illusion natürlich vom Standpunkt des Buddha-Dhamma, weil wir immer eigentlich wieder an diesen Punkt zurückkommen, in den Punkt dahin, wo es weh tut. Und deswegen, daher ist für mich eigentlich der Buddha-Dhamma auch immer sehr down to earth und realistisch, kommen wir eigentlich dahin, wo wir realistisch der Entwicklung auch von Karuna begegnen können, ins eigene Herz. Ja, wo ist der Schmerz und wie ist die Bereitschaft, dem wirklich zu begegnen? Diese Qualität hat auch einen nahen Feind, das nennt man Mitleid. Das Mitleid. Und Mitleid ist, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil im Deutschen kann das ebenfalls so eine Sprachverwirrung führen. Mitleid bei vielen Leuten ist eigentlich eine gute Sache. Aber in diesem Zusammenhang wäre Mitleid eben eher wörtlich zu nehmen. Wenn man Mitleid hat, dann leidet man mit, aber im unbewussten Sinne. Ne? Man versucht vielleicht, sich auf eine schwierige Situation oder das Leiden bei einem anderen Menschen einzustellen. Aber man schafft eine Distanz. Ne? Irgendwie möchte man da nicht so richtig ran. Irgendwie hat man Angst davor vielleicht oder das Gefühl, das wird mich überwältigen, das wird mir nicht gut tun. Und natürlich auch wiederum in diese Richtung. Ne? Dann hat man Selbstmitleid. Ne? Wer kennt das nicht? Selbstmitleid. Kennt ihr Menschen, die Selbstmitleid haben? Die immer jammern und klagen und so weiter über sich selbst. Ach, ich armes Häschen. Wieder so ein Dilemma. Ne? Kennt ihr das? Das ist nicht Mitgefühl, ne? Das ist Mitleid, das heißt, es ist endlos. Ne? Wenn man da stecken bleibt, wiederholt sich das immer wieder. Es wird eine Gewohnheit. Und es gibt Menschen, die machen das ihr ganzes Leben lang, Selbstmitleid. Und wissen gar nicht, was sie da tun. Ne? Und haben leider nicht das Glück gehabt, irgendjemanden, einen Freund oder eine Freundin zu treffen, die gesagt hat, hey, hör mal, schau mal, das geht auch anders. Das muss nicht so sein. Ne? Man kann Mitgefühl entwickeln. Und das bedeutet, dass man dann im Gegensatz zur Schwächung des Herzens, ne, ein selbstmitleidiger Mensch oder jemand, der Angst hat, sich mit dem Leid von anderen zu beschäftigen, ist eigentlich von der Herzensqualität her sehr schwach. Ne? Angst davor, überwältigt zu sein und bloß nicht was an sich rankommen lassen. Während die Entwicklung von Mitgefühl führt zur Herzensstärke. Man muss natürlich realistisch sein, wie man sich zumutet. Ne, nicht gleich mit den höchsten Kategorien anfangen oder mit dem schweren Kaliber. Aber man kann erstmal bei sich selbst anfangen. Das sollte also auf jeden Fall der Ausgangspunkt sein. Und sich da mal langsam mit vielleicht Bereichen beschäftigen, vor denen man ein bisschen zurückgeschreckt hat. Ich bleibe einfach mal da. Ne, ich gehe einfach mal nicht weg in meine Fantasien, in meine abschweifenden Gedanken oder die handfesten Sachen, ne? Der Kühlschrank, der Wein, das Fernsehen, der Sex oder was auch immer. Ne? Und das ist dann für uns eigentlich eine Möglichkeit, ne? diese Form des Mitgefühls zu entwickeln. Und das Lohnenswerte natürlich dabei ist, dass es vor allen Dingen, wenn wir im Austausch stehen, andere Menschen da unwahrscheinlich toll zum Tragen kommt, wenn wir anderen Menschen begegnen und dann dieses Mitgefühl wirklich manifestieren und auch vielleicht sogar die Magie erleben können, wenn eine Verbindung entstehen kann zwischen Menschen, wo eben das Mitgefühl das Bindeglied ist. Oder wenigstens einer hat. Eine Person leidet vielleicht und ist ein bisschen versackt in dem Leiden. Und die andere Person hat wirkliches Mitgefühl und sagt, ich bin da, es ist okay, so wie es ist, erzähl mir, was du erzählen willst. Oder erzähl mir nichts, aber ich bin da und ich höre dir zu. Oder ich nehme dich so, wie du bist in dieser Situation. Und das ist oft eine kleine magische Situation. Ne? Wir sagen ja auch in Deutsch so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das trifft eigentlich ganz gut so auf Karuna. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, jemand stimmt sich wirklich auf uns ein, ohne Urteilen, ne? Ohne irgendwie, ohne Angst auch, ohne ja, zu signalisieren, oh, ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann, dann werden wir erleichtert. Das erleichtert uns. Ne? Das bringt uns ein wenigstens momentan ein Gefühl, dass uns plötzlich so ein paar Felsbrocken vom Herzen fallen. Und das ist doch ein schöner Hinweis. Es ist noch nicht das Ende des Lieds, noch nicht das Ende des Leidens, aber es ist ein Hinweis in die richtige Richtung, ne? Dass also diese Kraft von Karuna richtig ein bisschen magisch wirken kann. Ich versuche in diesem Zusammenhang auch immer zu erwähnen, so dieses Beispiel von dem Dalai Lama, den man mal gefragt hat, als er sich für seine Hiroshima-Ausstellung interessiert hat in Japan. Warum man denn da hingehen würde, das wäre doch so furchtbar, diese Ausstellung soll wohl sehr eindrucksvoll sein, mit sehr drastischen Bildern des Atombombenabwurfs, Zweiten Weltkrieg, ja, richtig Menschen in Hautfetzen von den Körpern hängen und verkohlte Gestalten und so weiter, also wirklich gräuliche Angelegenheiten. Und Dalai Lama gab als einzige Antwort, ja, da gehe ich hin, um mein Karuna zu entwickeln. Das ist meine Motivation, dahin zu gehen, das Mitgefühl zu entwickeln und zu stärken. Deswegen schaue ich mir das an. Nicht aus Neugierde oder Sensationslust. Ne? Vielleicht hätte er auch sagen können, ja, irgendetwas in mir möchte da nicht hin, ehrlich gesagt. Ne? Möchte das nicht sehen. Das ist nicht schön, ist nicht angenehm, ist nicht inspirierend. Ne? Diese gräulichen Verunstaltungen zu sehen. Aber ich gehe auch davon aus, dass natürlich dieser Mann schon ein bisschen Karuna hatte, um das überhaupt tun zu können. Ne? Das würde ich jetzt nicht als erste Übung vorschlagen, in dieses Museum zu fahren, sondern fangt erstmal mit ein paar milderen Kategorien an. Und dann vielleicht könnte man nach Dachau fahren oder Hiroshima oder irgendwelche dieser anderen Gräuelorte der menschlichen Geschichte. Ne? Da muss man auch nicht hinfahren. Es gibt genug Gräueltaten heutzutage. Man braucht nur abends den Fernseher anschalten. Dann ist man ja gleich zugeschaltet zu dem, was Menschen möglich ist und was Menschen tun, wenn ihnen die Qualitäten von Karuna und Metta völlig abhanden gekommen sind. Wenn sie völlig aus ihrem eigenen Schmerz heraus handeln und aus ihrem eigenen Leid heraus handeln, ja, dann sieht man diese Gräueltaten, zu denen Menschen immer noch fähig sind heute. Und auch Karuna, ne? Vielleicht noch abschließend, ist ein bisschen lang schon, auszuführen, hat diese grenzenlose Qualität, ne? Am Ende, wie ich schon sagte, es ist eine Ausdrucksform des erwachten Herzens, wo ich und du, mein und dein Schmerz, das Gleiche ist, kein Unterschied mehr. Natürlich, wenn das Herz erwacht ist, dann ist sowieso keine Identifikation mit Schmerz mehr da, einfach weil auch die Identifikation mit dem Selbst, mit dem Ich nicht mehr existiert. Also das ist natürlich dann wieder die reinste Form. Keine Identifikation mit dem Ich mehr da ist, dann gibt es natürlich auch folglich, dann gibt es vielleicht noch unangenehme Gefühle. Ja, die sind noch da. Ne? Die hat auch der Buddha noch erfahren. Der hatte Krankheit zu erdulden und, ne, und Leute wollten ihn irgendwie ans Leder, Leute haben ihn beschimpft, ne, und all solche Sachen sind auch passiert. Aber es gibt niemanden, der leidet. Ne? Es gibt niemanden, der da Besitz ergreift von diesen negativen Eindrücken. Und das ist also auch wiederum, wir sehen, dass also auch die Entwicklung von Metta und Karuna, obwohl sie jetzt sehr sich mit dem Gemüt beschäftigen, auch Weisheitsaspekt haben. Ne? Sie entwickeln nicht nur jetzt so die Öffnung des Gemüts, die Bereitschaft, vielleicht kleineren Herausforderungen des Lebens eher anzunehmen, sondern sie entwickeln auch unsere Weisheitskraft, ne, dass wir verstehen. Solange wir also von dieser Vorgabe des getrennten Selbst und eigenständigen Ichs ausgehen, was sehr wir als sehr beschützenswürdig empfinden und sehr schnell zu verängstigen, sehr schnell unter Druck zu setzen. Solange wir davon ausgehen, sind wir immer noch in großen Problemen, ne? Sind immer noch in großen Schwierigkeiten, sind immer noch in dieser Spaltung drin, die uns Leid beschert. Und die wirkliche Begegnung mit uns selbst durch eben die Anwendung von Metta-Karuna nach innen, aber auch nach außen, die gibt uns dann Hinweise darauf, wie es sein könnte im Ideal. Wir kriegen dann schon so Einblicke, momentane Einblicke, wie es sein könnte, wie die Beschaffenheit des Herzens sein könnte, wenn diese egoische, extreme Selbstbezogenheit nicht mehr da ist und sie wegfällt für ein paar Momente. Deswegen eben ich sprach am Anfang von Verliebtheit, ist die zwischen den Menschen, die in den Zwischenmenschlichkeiten, in normalen Beziehungen, die Liebe so schön, die Verliebtheit so schön, weil da eben temporär diese Selbstbilder, die Eigenzentriertheit aufgelöst wird. Wenigstens für eine kurze Zeit ist es nicht da. In dem Höchstgefühl. Deswegen sagen wir, das ist das Höchste unserer Gefühle im herkömmlichen Sinne, wenn diese Eigenbezogenheit aufgehoben ist. Und der Buddha hat sich nicht dagegen geäußert, dass man so etwas nicht tun sollte oder so etwas nicht genießen sollte. Nur darauf hingewiesen, macht euch klar, das sind bedingte Dinge. Es ist immer noch im bedingten Entstehungszusammenhang. Wenn ihr wirklich frei sein wollt, wenn ihr also diese Herzensfreiheit permanent genießen wollt, dann müsst ihr ein bisschen weitergehen, ein paar Schritte weitergehen. Dann müsst ihr also euch um die Kultivierung des Herzens, Metta-Bhavana, Karuna-Bhavana, kümmern. Und die anderen beiden, das ist noch ein anderes Thema, kann man vielleicht